Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Klaus Peter Walter, 1955 in Michelstadt geboren, Studium der Slawistik, Philosophie und osteuropäischen Geschichte in Mainz. Literaturkritiker, Lexikonmacher, Autor. Unter anderem für die FAZ und den Reclam Verlag. Aktueller Titel Sherlock Holmes im Reich des Cthulhu im Blitz Verlag. Darüber hinaus Kurzgeschichten in einigen Anthologien, unter anderem auch in Schattenversuchungen Band 1 dieser Reihe. Heute lese ich von Klaus Peter Walter Harlow, eine Story aus der Anthologie Höllische Weihnachten, herausgegeben von Alicia Bionda im November 2009 im Sieben Verlag. Ist eine große Stadt, dieses Berlin. Vor ein paar Jahren besorgte ich mir eine Lizenz und mietete in der Boxleitner Straße beim Alex ein billiges Hinterhofbüro. In den mondlosen Nächten der Vorweihnachtszeit kann ich von hier aus die Giftmüllhalden an der östlichen Peripherie strahlen sehen. Und manchmal trägt der Wind entferntes Wolfsgeheul herüber. Aber die Wölfe oder ein paar degenerierte Vampire sind das geringste Problem. Das Problem ist das Paralleluniversum hinter den Spiegeln. Dort ist der Tod nichts Endgültiges. Und von dort kommen sie manchmal, um Ärger zu machen. Dann werde ich gerufen. Gestatten? Hallo. Einfach Hallo. Cislaterale und translaterale Ermittlungen. Im Advent lauern an jeder Ecke diese Santa-Claudetten. Die stellen sich vor dich, reißen den roten Mantel auf und sind darunter völlig nackt, bis auf den Gürtel mit der Sammelbüchse um den Bauch. »Steck mir was in den Schlitz für arme Berliner Kinder«, bitten sie. Oder für »Berliner AIDS-Kranke« oder »Mittellose Banker«. Egal. »Hab kein Kleingeld«, behaupte ich immer. »Kann ich dir bargeldlos was in den Schlitz schieben?« Die Cleveren fragen Master oder Visa. Die weniger Cleveren rufen alte Sau oder so etwas. Hübsch anzusehen sind die meisten. Große Stadt, dieses Berlin. Sagte ich schon, dass ich Weihnachten hasse? Am 23. Dezember frischte ich gerade einige Grundkenntnisse im Handbuch der Nekrophilie auf, als ich bei einem beiläufigen Blick in meine Kristallkugel auf dem Schreibtisch jemand die Treppe zu meinem Büro heraufstapfen sah. Ich nahm höflichkeitshalber die Füße von der Schreibplatte und zerrte aus dem Papierkorb eine Morgenpost heraus, der man ihr Alter noch nicht allzu sehr ansah. Mit eingezogenen Schultern trat eine hünenhafte Gestalt mit Schlapphut, Sonnenbrille und Cape, alles in Schwarz, ein und richtete sich auf. »Bist du Harlow?« raunzte eine tiefe Stimme, in der etwas irritierend Weibliches lag. »In persona non grata«, gab ich zurück. »Wer will denn das wissen?« Die Gestalt riss sich schwungvoll das Cape auf und warf den Schlapphut vor mich auf den Schreibtisch. Es war tatsächlich eine Frau, obwohl sie's auf den ersten Blick ganz gut verbergen konnte. Sie hatte von einem geflochtenen, quietschgelben Zopf über dem rechten Ohr abgesehen eine spiegelblanke Glatze. Unter dem Cape trug sie ohne was drunter eine ärmellose Weste ohne Knöpfe. Zugehalten wurde die in Nabelhöhe von einer riesigen silbernen Fledermausfigur, gab einen tollen Ausblick auf eine bombenfeste, im Sonnenstudio ledrig vergrillte Silikonabteilung frei und auf Bizepse dicker als mein Oberschenkel. Ich habe nur noch einen, aber das ist eine andere Geschichte. Als sie die Sonnenbrille abnahm, erkannte ich Jello Plischke, ehemaliger Wrestling-Champion im Schwergewicht, eine Anabolika-Bombe und die hässlichste Frau westlich des Ural. Hatte aber doch noch Arian Kachiragan geheiratet. Genau, den amerikanischen Paten. Obwohl er bei der Hochzeit mindestens 500 Jahre alt war, brachte er gerade noch ein Kind mit ihr zu Wege. Erlebte die Geburt allerdings nicht mehr. Angeblich Herzinfarkt, aber wahrscheinlich hatte Plischke ihn beim Sex einfach versehentlich zerquetscht. Jetzt besaß die trauernde Witwe das Lupanar, den teuersten Nachtclub-Puff Berlins, im Grunewald, in einer hochedlen Gründerzeit-Villa. Dort geht die Post ab, alles, was recht ist. Haben Sie schon mal das Trio Trivaga gesehen? Sollten Sie unbedingt tun. Altindische Sexualakrobatik mit zwei Männern und einer Frau. Ein irres Ding. Die kommen rein in orientalischer Kleidung, machen ein bisschen Bauchtanz zur Einleitung und so und machen sich dabei ganz gemütlich nackig. Ja, dann legt sich der eine Kerl bequem auf den Rücken. Nachdem die Frau für Paarungsbereitschaft gesorgt hat, lässt sie sich auf ihm nieder und rastet fest ein. Der andere Kerl besteigt sie dann gut eingefettet durchs Hinterzimmer. Nun beginnt sich die Frau auf Finger- und Zehenspitzen rechts herum um den Untermann herumzubewegen und der Obermann bewegt sich in genau der entgegengesetzten Richtung. Dabei werden die drei immer schneller. Schließlich trennen sie sich und die Kerle zeigen dem Publikum, dass ihr Orgasmus echt ist. Trommelwirbelt, Tusch, Hurra! Die drei sind natürlich total bodygebildet wie Jello Plischke, sonst ginge das gar nicht. Kuckuck! Eine tiefe Stimme riss mich aus meinen feuchten Träumen. Na, Dämmerts? Obwohl ich auf starke Frauen stehe, blieb ich frech. Klar, ich hab dich in Godzilla gesehen, du warst spitze. Du nimmst dir ganz schön viel raus, Blechkopf. Das war echt gemein. Vor ein paar Jahren hat mir nämlich ein Serienmörder den Hals umgedreht. Dank einer kleinen anatomischen Anomalie überlebte ich das. Seither allerdings steht mein Kopf nach hinten und ich bekomme leichte Atemprobleme, wenn ich unter Volllast laufe. Gott sei Dank hat mir die Krankenkasse einen Helm mit Spezialkameras im Hinterkopf spendiert. Die zeichnen auf, was vor mir ist und projizieren es in mein Visier. Nicht klar? Da müssten Sie mich erst einmal essen sehen. Kostete mächtig Übung, bis die Mahlzeiten nicht mehr im Ohr stecken blieben. Aber meine Speziallinsen sind super. Lady Godzilla hatte seit Monaten keinen King Kong mehr drin gehabt. Andernfalls hätte ich die verräterischen Flämmchen im Slip gesehen, doch der war kälter als Wanne Eickel zur Eiszeit. Tat mir fast leid, aber sie hatte schon einen Gang runtergeschaltet. »Du musst mir helfen, Harlow.« »Kommt ganz drauf an.« Sie nickte und langte in eine Tasche ihres Capes. In ihrer Saurierpranke voller Adern und Sehnen hielt sie einen braunen DIN-A5-Umschlag. 5000 Dropnix. Reicht das fürs Erste?« »Du weißt, worauf es ankommt. Nimm Platz. Der Stuhl ist erst im letzten Calciumcarbonat abgestaubt worden.« Mit angewiderter Miene setzte sie sich hin und die Sonnenbrille schnell wieder auf. Ich hatte den beginnenden Tränenschwall aber schon gesehen und schob ihr diskret die Packung Kleenex rüber. Tatsächlich grapschte sie sich eins, schneuzte hinein und ließ das verrotzte Zeug einfach auf den Boden fallen. Sitten hatte die. Ich zählte rasch das Geld, schob es in den Umschlag zurück und ließ ihn auf den Tisch fallen. Da krabbelte ein fetter Skarabäus heraus. Das Mistvieh war schnell, aber ich war schneller. Kaum war es auf meiner Schreibunterlage angekommen, da zermatschte es mein Handbuch der Nekrophilie. Gut, dass Bildung so schwer wiegt. Plischke blickte mich fragend an. Ein tierischer Spion, Auge und Ohr des Feindes. Jetzt weiß der Gegner, dass ich im Spiel bin. Aber Nietzsche wo? Also, worum geht's? Priss! Also, meine Tochter Gwendolin Priscilla ist verschwunden. Für Entführung ist die Polizei zuständig. Sie ist nicht hier verschwunden. Bei Entführungen im Ausland ist erst recht die Polizei zuständig. Bist du so blöd, Harlow, oder tust du nur so? Gleich wurde sie richtig böse. Nun schalte auch ich einen Gang zurück. Dort? Genau, dort. Ich bin ganz Ohr. »Also, seit dem Tod meines Holden wohne ich allein mit Priss oben im Lupanar. Kennst du's?« »Wer eure Reklame nicht kennt, ist entweder vom Andromeda-Nebel oder tot.« »Wir waren im Weihnachtszimmer. Der Weihnachtsbaum steht schon und Priss half mir, ihn zu schmücken. Sie wird übrigens nächsten Februar 2. Sicht, ruft sie, das ist ihr Wort für Gesicht. Und ich frage, wo ist ein Gesicht?« Statt zu antworten, zeigt sie mit dem Finger auf eine Fliese. Ich von der Leiter runter, der Weihnachtsbaum ist mindestens 3,5 Meter hoch. Das war tatsächlich ein Gesicht. Exakt die fiese Visage meines Holden, mit dem schütteren Bart, der sein Gesicht umrahmte und den bösen kleinen Knopfaugen. Als sich Priss darüber beugt und den Kopf schief legt, macht mein Holder diese Bewegung mit und als Priss der Fliese näher kommt, schiebt er ihr seine Fresse entgegen und schnappt nach ihr. Ich schnappe wiederum meine Tochter und raus aus dem Zimmer. Erstmal gingen wir nach unten in den Club schwimmen. Damit kann man sie immer ablenken. Später, als Pris im Bett war, guckte ich mir alles nochmal an. Jetzt glotzte er schon aus zwei Fliesen heraus. Ich warf einen Teppich drüber und ging schlafen. Prompt begann sich mein Schlafzimmer mit hohlen Seufzern und Schreien zu füllen. Pris wurde wach und begann auch zu weinen. Ich holte sie zu mir ins Bett, aber wir taten fast die ganze Nacht kein Auge zu. Am nächsten Morgen rufe ich den Kerl an, der die Fliesen gelegt hat, und drohe mit dem Anwalt. Fusch am Bau und so. Er kommt auch gleich, flext die Fliesen raus und setzt neue ein. In dieser Nacht war Ruhe, aber am nächsten Tag waren die Fratzen wieder da, nur an anderer Stelle. Ich ließ Pris nicht mehr allein ins Weihnachtszimmer und backte, oder bug, na egal, stattdessen Weihnachtsplätzchen mit ihr. Ruft, sagt sie plötzlich. Pris ruft. Ich verstehe nicht gleich, ob sie jemanden rufen will oder gerufen wird. Außerdem stecke ich gerade bis zu den Titten hinauf im Plätzchenteig. Hätte ich doch schneller reagiert. Sie schluckte wieder einen Schwall Tränen herunter. Mann, ehe ich es verhindern kann, flitzt Pris ins Weihnachtszimmer. Bis ich die Hände sauber hatte und ihr gefolgt war, sehe ich nur noch, wie ihre Füßchen in der Fliese verschwinden. Er hat sie glatt mit dem Kopf voran hineingezogen. Dorthin, von irgendwoher, erklang seine dreckige Lache. Ich hab natürlich sofort die Polizei gerufen. Der Oberbulle, dieser Kommissar Kasull, so ein Fettsack, hat mich 3 Stunden lang vernommen. Glaubte mir kein Wort. Sie haben die ganze Umgebung abgesucht, die Nachbarn befragt, nach einem Geheimgang gesucht. Nichts. Dann waren sie mit ihrem Latein am Ende und dieser Kasull schiebt mir einen Zettel mit deiner Adresse rüber und meinte nur, dass ich die nicht von ihm habe. Und jetzt bin ich hier. Du musst meine kleine Pris finden.
»Ist so gut wie gefunden, Lady. Ich bin schließlich der Profi. Kann ich mir den Tatort mal ansehen?«
Ich erhob mich, wobei ich angelegentlich meine Jacke aufklaffen ließ, damit sie mein Ding sehen konnte. Die doppelläufige Walter 975. Verschießt zeitversetzt 2-Komponenten-Munition. Tut beim Aufschlag nicht mal weh. »Das erste Projektil setzt das eine Aerosol frei. Das Zeug kannst du sogar einatmen. Riecht nicht, schmeckt nicht, merkst du gar nicht. Das zweite Projektil, das Bruchteile von Sekunden später folgt, setzt das andere Aerosol frei. Riecht auch nicht, schmeckt auch nicht, merkst du auch nicht. Sobald sich die beiden Sprühnebel mischen, kracht's gewaltig. Und wenn du das Zeug schon eingeatmet hast, zerreißt es dich von innen und außen gleichzeitig.« »Ist ein Prototyp. Sein Besitz hochgradig illegal.« Yellow Plischke gebot mir, mit einer ruckartigen Kopfbewegung mitzukommen. Ich schnappte mir schnell ein paar Utensilien und ging mit. Draußen parkte ein schwarzer, gepanzerter Audi A12 ITG High Command. Ein Chauffeur in Wagenfarbe lehnte auch dran. Als er uns sah, nahm er die Mütze ab und riss Plischke-artig den Schlag auf. Bis er zu mir herübergehastet kam, war ich schon selber eingestiegen. Ohne Mütze sah er aus wie Bruce Darnell. Bestimmt war das der Pflichtlook im Lupanar. Ob Pris auch so ein kleiner Kugelblitz war? Das Lupanar war eine Wucht. In der Halle hing ein mindestens 2,50 Meter hoher Rückenakt von Plischke. Im wahrsten Wortsinne ein Ölschinken. Sie zeigte dem Betrachter ihre Kehrseite und ließ die eingeölten Muskeln spielen. Netten Arsch hatte sie. »Willst du hier anwachsen, Harlow?«
blaffte sie, weil ich staunend stehen geblieben war. Höflichkeitshalber sah ich mir alles mal an, aber die Fratzen machten gerade Mittagspause. Niemand online aus dem Jenseits, sonst war alles okay. Überall standen Bilder von Pris herum, keine Glatze, blonde Locken. Ich hängte den einen Teil meines Spiegels ganz unten an den Weihnachtsbaum. »Hängen lassen, Lady, verstanden? Unbedingt hier hängen lassen, sonst klappt's nicht mit der Zustellung deines kleinen Rauschgoldengels.« Sie nickte und ich machte mich auf den Weg. Vorweihnachtlicher Fallout fieselte leicht fluoreszierend herab. Sah irgendwie verzaubert aus. War auch kaum ungesund. Zuallererst klapperte ich mal die üblichen Verdächtigen ab, wie die dumme Lorelei. Die Hexe, die sich blöderweise selbst verhext hatte, musste jeden Tag dasselbe erleben, wusste angeblich von nichts. Ich ließ es mal so stehen. Dann ging ich zu Lusitania. Das war ein Vampir-Junkie vom Prenzlauer Berg. Ich wuchtete ohne Mühe mit der Schulter die Tür zu ihrer stinkigen Bude auf. Lusitania ritt auf einem kleinen, blutarmen Junkie und versuchte verzweifelt zum höchsten Glück zu galoppieren. Ihr Hengst war allerdings schon ziemlich fußlahm, trabte die Flasche, wenn leer. Kein Wunder, war auch fast schon leer. War mir egal, nicht mein Ding, jedenfalls nicht heute. Ich machte Licht, packte sie am Hals und sagte freundlich, »Guten Abend!« Sie bekam kaum die Augen auf. Ihre bleiche, picklige Nacktheit machte ihr nichts aus. Blut lief aus ihrem Mund. Ich klopfte freundlich ihre Backen ab. Das weckt die Lebensgeister. »Hallo?« »Live und in Farbe.« »Was willst denn?« Ich erklärte es ihr. »Frag Lorelei, die kennt sich in solchen Sachen aus. Ich will immer nur das eine.« Sie lachte bellend. »Lüg mich nicht an«, drohte ich. »Ehrlich, Mann! Und jetzt hau ab, wir wollen gerade kommen.« »Dann gehe ich mal besser, aber ich komme wieder. Kommt ihr mit?« »Arsch!« Als ich wieder bei Lorelei ankam, stimmte etwas nicht. Die Tür zu ihrem Hexenhaus war nur angelehnt. Ich zog ein paar Handschuhe an und die 9,75er aus dem Holster. Ich mach's kurz. Lorelei stand mitten im Raum an den Labortisch gelehnt, den Kopf merkwürdig zurückgeworfen. Jemand hatte ihr den Stiel ihres Besens zwischen den Beinen hindurch bis zum Hals durch den Körper hindurchgetrieben und sie an den Tisch gelehnt. Als ich sie berührte, fiel sie um. Selbstmord war das jedenfalls keiner. Anderenfalls würde ich ihren Besen fressen, ohne Salz und Senf. Ich wandte mich ab und rief meinen Freund Major IPD McCauley DeWitt vom Staatsschutz. IPD heißt im Polizeidienst, denn der Major arbeitet seit seinem Abschied aus der Armee bei der Kripo, hat aber seinen Militärrang behalten. Er freute sich unbändig, schon so früh am Abend einen Mord an der Backe zu haben. »Du rührst dich nicht von der Stelle, Kumpel«, knurrte er. »Nimm gefälligst die Füße vom Tisch, wenn du mit mir redest, Kumpel«, antwortete ich. »Und viel Glück beim Mörderfang, muss noch in die Metaphysik.« Bevor er noch mehr sagen konnte, hatte ich das Gespräch unterbrochen. Ich musste ihn gleich wieder anrufen, weil ich auch Lusitania gepfählt in ihrer Bude vorfand. Der kleine Junkie war derweil seiner akuten Anämie erlegen. Wieder griff ich zum Telefon. »Du bist verhaftet«, bellte der Major. »Komm sofort ins Präsidium.« »Du mich auch, Kumpel.« Ich fuhr erst mal mit der Linie 1 zu Dr. Wassum, meinem richtigen Kumpel. Er verabscheut Telefone, Computer und all den modernen Kram. Einen Briefkasten hat er auch nicht. Er saß in seinem großen Lehnstuhl vor dem flackernden Kamin, ein Buch auf den Knien. Wahrscheinlich wie immer Conan Doyle. Natürlich. Bei meinem Eintreten legte er den Sherlock Holmes Omnibus weg. Ich trank ein Glas von Kants kategorischem Aperitif mit ihm. Dann durfte ich endlich besprechen, was ich vorhatte. Irgendjemand musste ja wissen, wo ich abgeblieben war, wenn mir etwas zustieß. Wassum nickte, als ich alles hergebetet hatte. »Hast du den Spiegel dabei?«, fragte er. »Ist aber der von voriger Woche.« »Haha, sehr witzig, nimm das mit.« »Mann, boah, ey!« Er reichte mir ein altes Gurkenglas mit einem echten Marakier darin. »Wo hatte er den denn her?« »Es war eine Okkasion. Ich gebe ihn dir, obwohl ich ihn nicht zurückbekommen werde.« »Ich hab dir noch immer«, protestierte ich. »Er stirbt nach der Nahrungsaufnahme.« »Ach so, starker Abgang.« Ich bedankte mich und machte ebenfalls einen Abgang. »Berlin ist eine große Stadt«, sagte ich schon, oder? »Wenn man in die Metaphysik will, ist das kein Problem. Es gibt da eine bestimmte U-Bahn, die um Mitternacht vom Alex nach Osten fährt.« Normalerweise fährt man bis zur Endstation, dann ist Sense. Eingeweihte freilich steigen nicht aus, sondern wählen eine bestimmte Handynummer und der Zug fährt weiter. Nur ein paar Minuten und er hält hinter den Dingen, drüben. Der Nachteil? Er nimmt einen nicht wieder mit zurück. Dort gibt es keine Netzdeckung. Kurz nach Mitternacht stieg ich aus der U-Bahn. Auf allen Vieren hockte er unter der Treppe nach oben. Es war wirklich der größte Ghoul, den ich je gesehen hatte. Sein Kahlkopf erinnerte mich irgendwie an Plischke. Er glaubte, ich könne ihn nicht sehen, aber ich brauchte nur über das Visier meines Helmes hinwegzugucken. Nur, das wusste er nicht. Was weiß schon ein Ghoul? Ich zog blitzschnell die Walter 9,75 und feuerte nach hinten. Es riss ihm glatt die Beine ab. Als ich mit den Rohren meiner Umpuste ein wenig die Wunden der Beinstümpfe massierte, wurde er butterweich. Aus Dankbarkeit, weil ich aufhörte, verriet er mir gleich, wo Arian Katschiragan verortet war, in dessen Auftrag er meine Informantinnen aufgespießt hatte. Zum Dank erlöste ich ihn von seinen Qualen. War kein schöner Anblick, spritzte bis zur Decke, stank bestialisch, Schon hörte ich die Alarmsirene. Natürlich hatten sie mich auf den Monitoren. Deshalb machte ich mich so schnell wie möglich davon. In meinen 5000 Dropnicks war das Trinkgeld für eine Kompanie Putzteufel nämlich nicht enthalten, die die Schweinerei wegmachen mussten. Und ich bin so geizig, wie ich geil bin. Apropos, das ist ein weiteres Problem. Frauen mögen es nicht mit Männern, denen sie beim Sex nur den Hinterkopf küssen können. Oder die so einen verrückten Helm tragen. Oder geiern sie etwa nach Sex mit Darth Vader? Na, also. Weil sich mein Sexleben aus den genannten Gründen etwas schwierig gestaltet, gehe ich gerne als Statist ins Simply Red. Einen kleinen, billigen 24-Stunden-Club ohne Ruhetag mit volkstümlicher Belustigung für groß und klein. Bei der FKK Glory Ho Show kann sogar ich mitmachen. Das ist die Nummer, wo 7 Herren nebeneinander hinter einer Stellwand Aufstellung nehmen und ihren Franz Josef durch ein Loch stecken. Wetten, dass die splitternackte Jasmin es nicht schafft, durch Lecken, Saugen und Blasen ihren Horst Egon herauszufinden? Ist bei Paaren wie beim Publikum besonders beliebt. Denn am Ende dieser Show kommt es immer wieder zu lautstarken Szenen nach dem Motto: Du lässt dir von diesem Arsch die Fresse vollspritzen und brüllst dann durch den Saal. So schmeckt nur mein Mann, dabei war's der Schmann von diesem Blechkopf. Mein Trick ist, dass ich mein bestes Stück vorher mit einem Human-Sexualstoff aus Dr. Wassums Giftküche einsprühe. Die Frauen verweilen gerne bei mir und ich komme in jedem Fall zu meinem Orgasmus. Eigentlich war ich schon viel zu lange nicht mehr im Simply Red, aber jetzt vergewisserte ich mich erst einmal, dass meine Wumme auch wieder geladen war und ging zum Aufzug. Würde eine lange Fahrt werden. 279 Stockwerke. Nein, ich wollte nicht den mit den Hörnern und dem Boxfuß besuchen. Den gibt es hier gar nicht, hat es auch nie gegeben. Ist eine reine Erfindung. Von dieser reizenden alten Dame in Rom. Vielleicht ist es auch ein Mann, keine Ahnung. Trägt immer ein Brautkleid, aber die Leute sollen Papa zu ihm sagen. Grüßt vom Balkon herunter in 95 Sprachen, schwer eloquent, der Typ. Wenn ich mal nach Rom komme, frage ich ihn, was er eigentlich beruflich macht. Bin eben neugierig. Aber ich schweife ab. Nein, in minus 279 logierte Kachiragan, gleich gegenüber vom Aufzug. Ich klingelte Sturm, hatte einen Pizzakarton dabei. Da war der andere Teil meines Spiegels drin. Die 975er in Vorhalte stiefelte ich in den Laden. Was ich betrat, sollte wohl das Sexkabinett des Dr. Frankenstein vorstellen. Besser gesagt, des Dr. von Hagens. Hierhin waren also seine Skandalplastinate geraten, die vor ein paar Jahren der Reihe nach spurlos von der Museumsinsel verschwunden waren. Von der 2 Stockwerk hohen Decke schwang an einem Strick, nackt und die Hände auf den Rücken gefesselt, der berühmte hingerichtete Chinese sachte im Luftzug hin und her. Weil seine Augen verbunden waren, konnte er seine verzweifelte letzte Erektion nicht mehr sehen. Aber er steckte immerhin seinen Henker noch seine Chow-Chow-blaue Zunge heraus. Rasch verdrängte ich den Gedanken, dass Chow-Chow auf Chinesisch Leckerbissen bedeutet. Mitten im Raum kniete die berühmte plastinierte nackte Frau mit der Boa um den Hals, die einen vor ihr liegenden Mann mit dem Mund befriedigte und von einem Mischwesen aus Mensch und Schimpanse Atergo bedient wurde. 2,5 Millionen Dropnicks hatte ein armer Irrer für diese perverse Laokoon-Gruppe hingeblättert. Seither war sie nicht mehr gesehen worden. Scheißgefühl, dachte ich noch, in Ewigkeit bekaut zu werden, ohne zum Schuss kommen zu dürfen. Andererseits, alle Lust will Ewigkeit, sagen die Philosophen. Diese bedauernswerten Plastikgeschalten hatten sie. Gut, dass sie wenigstens richtig tot waren. Die kleine Pris saß nur mit einer Windel bekleidet auf dem Boden und herzte unablässig eine haarlose Ratte.
Eier,
machte das Kind.
Ratte-Eier!
Widerlich. Kachiragan war auch da. Nackt, zermergelt und ziemlich untot saß er auf einer Art Thron am Ende des Raumes. Offenbar hatte er gerade ein bisschen wichsen wollen. Ich stellte mich vor. Einfach hallo.
Ich habe dich erwartet. Du hast also meinen Ghoul weggepustet und jetzt willst du das Kind holen. Na gut, dann hol es dir.
Pris, rief ich. Komm zum lieben Onkel. Das Kind schüttelte den Kopf und drückte die Ratte an sich.
Papa bleiben.
Pris, komm, wir gehen zur Mama. Kinder gehören nämlich zur Mutter, gerade an Weihnachten. Außerdem kriegt das Kind in dieser Umgebung Diarrhoe. Pris schüttelte den Kopf und drückte die zappelnde Ratte noch fester an sich.
»Papa bleiben«,
wiederholte sie.
Siehst du, Blechkopf, das Kind will nicht. Sag nicht immer Blechkopf zu mir, du Päderast.
Ich holte was ums Gurkenglas heraus. Katschiragan machte einen Schritt rückwärts.
Nein, nicht das!
Ich ließ das Glas auf den Steinfußboden fallen, wo es in tausend Stücke zersprang. Der Marakir schüttelte sich, entfaltete seine sechsfach gefalteten Flügel und erhob sich in die Luft. Ich hatte noch nie so ein Vieh starten sehen, aber es war wirklich beeindruckend. Nach anfänglichem Schlingern stieg es steil nach oben, drehte unter bedrohlichem Gesirre eine Runde durch den Raum und nahm Katschiragans Kopf ins Visier. Pris zeigte mit dem Finger auf den Marakir und machte »Brumm, brumm«. Katschiragan hob abwehrend die Arme, doch der Marakir ließ sich genau auf ihm nieder. Katschiragan zuckte kurz, als ihm der lange Hinterleib mit dem Saugdorn geschmeidig in den Nacken drang, und verdrehte die Augen. Es dauerte nur eine Minute. Dann war der Schädel leer gezuzelt und die beiden gingen zu Boden. Katschiragan wie ein aufgeschlitztes Schlauchboot, der Marakir prall wie ein Fußball vor dem Anstoß. Eklig, an einer Überdosis Kotzbrockenhirn einzugehen. Aber mit dem Marakir war das eindeutig ein bedauerlicher Unfall. Mit der 975er wäre es glatter Mord gewesen. Dank dir, Wassum. Nun aber musste ich mich beeilen. Die Kasuls hier drüben würden nicht viel Federlesens mit mir machen. Bullen sind überall auf der Welt gleich. Cis wie trans. Ich klappte meinen Spiegel auseinander und stellte ihn auf den Boden.
»Biegel«, erkannte Klein Pris ganz richtig.
»Ja, kleine Spiegel, und jetzt komm, die Ratte lässt du schön hier.«
»Rattereier«,
protestierte das Kind. Ich packte die Ratte und warf sie weit durch den Raum. Pris brüllte sofort los. Ihre Toleranzschwelle schien mir außerordentlich tief angesetzt. Verwöhntes Gör. »In deinem Alter habe ich mit Teddys gespielt. Los jetzt, gleich kommt das Christkind.« Ich schnappte das kreischende Kind und kroch in den Spiegel. Von der anderen Seite aus versuchte ich, ihn mit einer Hand zusammenzufalten. Mit der anderen hielt ich das Beinchen von Pris fest, die dauernd davonkrabbeln wollte. Ich hatte gar nicht gewusst, wie glatt Babyhaut ist.
»Wir sind ja gleich bei Mama«, versuchte ich sie zu beruhigen.
»Mama?«
»Genau, Mama, und jetzt sei brav.« Endlich hatte ich den Spiegel zusammengeklappt und konnte ihn wie einen Knirps in die Tasche stecken. Im nächsten Augenblick krachten wir auf der anderen Seite in Jello Plischkes Weihnachtszimmer durch das Gegenstück des Spiegels voll in den Christbaum und von da auf die Fliesen. Das Weihnachtsgewächs geriet gefährlich in Schieflage. Irgendein Idiot hatte den Spiegel 2 Meter höher gehängt. Ich musste mich voll auf den Rücken krachen lassen, damit meine Beinprothese nicht abbrach. Und weil ich die kleine Pris hochhalten musste, die während der Schussfahrt aus der Metaphysik die Windel voll gemacht hatte. Wirk! Auf der überfetteten Stereoanlage lief Bing Crosbys White Christmas. Wirk! Wirk! Autsch!
»Wie kannst du so roh mit meiner Prissimaus umgehen, Harlow?«
»Vielen Dank, dass du mir meine Tochter wiederbringst. Bitte sehr, gern geschehen. Hat auch fast keine Mühe gemacht.« Sie herzte und busselte das Kind.
»Da bist du ja wieder, mein Engel. Du hast deiner Mutti Mami so gefehlt, aber jetzt ist ja alles gut. Guck mal, das Christkind hat schon so viele Geschenke für die kleine Missy Prissy gebracht. Aber jetzt gehen wir erst baden, dann singen wir schöne Weihnachtslieder und dann darfst du alles auspacken.«
»Jetzt auspacken?«
»Nein, Missy Prissilein, erst müssen wir baden. Geh mit, sonst nimmt das Christkind alles wieder mit. Christkind!«
»Und ich?« wollte ich wissen.
»Trink was und warte, bis wir fertig sind, Harlow. Dann kommst du dran.«
Sie knuffte mich grob in den Solarplexus. Dann rauschte sie mit der Kleinen aus dem Raum. Irgendwo in der Wohnung hörte ich Badewasser laufen. Ich fragte mich wirklich, was ich hier noch sollte. Auf Weihnachtssex mit dieser XXL-Tuttelmutti warten? Null Bock. Leise machte ich mich auf die Socken. Vor dem U-Bahnhof riss eine verspätete Santa Claudette routiniert den roten Mantel auf und zeigte vor, was sie zu bieten hatte. Blass und nicht viel, aber durch und durch echt, mit Gänsehaut.
»Für arme Berliner Kinder«, bat sie.
Ich steckte einen 100-Dropnik-Schein in die Dose vor ihrem Bauch.
»Frohes Fest, Santa!«
»Wohin gehst denn jetzt, Stranger in the Night?«
»In Simply Red, Bescherung spielen. Glory Ho Show, du weißt schon. Willst du mit?« Ich lenkte ihren Blick auf meine Bescherung, die aufs Auspacken wartete.
»Klar?«
»Und der Helm stört dich nicht?«
»Stört er dich?«
»Nur wenn ich rauchen will.« Sie lachte, warf ihre Zigarette weg, schloss ihren Mantel und hakte sich bei mir unter. Die Außenstände bei Yellow Plischke würde ich ein anderes Mal eintreiben.
Thank you.